Dieser Podcast wird präsentiert von Excellence Flussreisen. Das Beste an Land und an Bord.
Das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Hallo miteinander. Ich bin der Reto Sutter, Redakteur von Travel News. Und heute bin ich zu Gast an der Weinbergstrasse, ganz in der Nähe vom Zürcher Zentral, in dem Büro von Flying Lawyers, sozusagen einem juristischen Gewissen von der Schweizer Reisebranche. Herzlich willkommen, Sophie Winkler.
Hoi Reto, ciao.
Sophie, wenn ich schon einer Reiseanwältin gegenüber sitze, packe ich gerade die Chance für eine kostenlose Kurzberatung. Vor 3 Monaten habe ich bei der Fluggesellschaft SunExpress per Formular samt Fotos gemeldet, dass der Koffer von meinem Sohn auf dem Rückflug von Antalya auf Zürich kaputt gegangen ist. Bis heute habe ich ausser der Eingangsbestätigung nichts mehr gehört. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Also hast du das Formular in der Frist eingereicht?
Genau.
Gut,
genau.
Das ist schon mal die erste Voraussetzung, dass wir über als Juristen haben wir die Fristen eingehalten. Es ist natürlich so, SunExpress ist eine türkische Airline. Die Frage ist, haben sie eine Vertretung in der Schweiz? Ich weiß nicht, ob du das schon geprüft hast.
Habe ich noch nicht gesehen, nein.
Meines Wissens nicht. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ich meine, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist wirklich wieder versuchen, Kontakt aufzunehmen. Wenn es jetzt in der Schweiz wäre, würde ich sagen, schreibe einen eingeschriebenen Brief. Und versucht, dort damit eine Antwort zu bekommen. Es ist in der Türkei ein bisschen schwierig. Die Frage ist, ist der Aufwand wert, dass du in der Türkei ein Schreiben schickst und dort den Druck weiter aufbaust. Letztendlich könntest du natürlich auch mit einem türkischen Anwalt dann vorgehen, weil, also wenn sie den Koffer beschädigt haben, dann steht dir das zu. Das ist außer Frage. Ich glaube, da, wenn, dann scheitert es an den Fakten, dass du SunExpress nicht erreichst, oder?
Genau. Machst du häufig die Erfahrung, dass es lang geht, bis man wieder etwas hört oder überhaupt nichts mehr hört? Was sind da deine Erfahrungen?
Ich selber habe zum Glück noch keine Erfahrung machen. Mein Gepäck kommt in der Regel an. Nein, ja. Also ich glaube, man liest es auch wieder in den Medien, dass gerade Fluggesellschaften sich schwer tun, wenn man gewisse Schadenanzeigen einreicht oder Forderungen stellt. Und ja, es kann helfen, wenn dann das Schreiben vom Anwalt kommt. In der Regel geht es dann relativ schnell mit einer Antwort.
Ganz allgemein, ich mich mal wunder, so ein bisschen zum Einstieg, wie gross ist eigentlich der Anteil von Reisethemen, die du bearbeitest?
Also für mein gesamtes Business doch eher klein vom Umsatz her. Das macht vielleicht 15% aus, weil ich noch viel anders mache. Es ist aber zum Glück, in der Schweiz ist das Thema Reiserecht auch nicht sehr gross. Also es ist nach wie vor, wir haben nicht viele Klagen, wir haben nicht viel Rechtsprechung. Es ist nicht eine eigene Vorlesung an einer Uni. Es ist nach wie vor so ein Seitenthema, das man einfach gerne macht, wenn man es macht. Aber ich kenne jetzt keinen Anwalt in der Schweiz, der von diesem Thema könnte leben. Und wenn, dann sind es Inhouse-Counsel bei den grossen Unternehmen. Aber die machen sicher nicht nur Reiserecht.
Du hast Flying Lawyers vor rund 7 Jahren gegründet. Warum hast du dich entschieden, dich eben, jetzt nicht in einem riesen Umfang, aber doch in einem gewissen Umfang, eben auch um das Thema Reisen zu kümmern?
Ich glaube, das waren rein persönliche Hintergründe gewesen, oder meine Geschichte. Also einerseits bin ich ja in einer Reisefamilie in dem Sinn aufgewachsen. Mein Vater hatte ein Reiseunternehmen gehabt. Gleichzeitig ist mein damaliger Lebenspartner, der andere Leute vom Globetrotter, auch in der Reisewelt unterwegs gewesen. Und das eine hat das andere ergeben. Und somit habe ich mich spezialisiert, unter anderem auf das Rechtsgebiet, und ist Teil geworden von meiner Geschichte.
Du hast es angetönt, der Tourismus ist dir eigentlich fast ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Kann man das also so sagen, oder mindestens teilweise?
Nein, ich glaube, das dürfen wir so sagen. Also eben, wie gesagt, mein Vater, der Marc Winkler, hat 94, glaube ich, Mediatouristik gegründet habe bei uns daheim im alten Saustall. Das ist mir noch sehr präsent, die ersten Jahre. Und damals war das klar gewesen. Meine Kinder haben mitgeholfen. Also, am Sonntag ist mir Prospekt mit diesen, ich weiss noch, so neongelben Kleberli von der Mediatouristik. Das hat man dann hinten auf dem Hotelplan Prospekt oder Esco, was damals noch geht, oder was auch immer, hat man draufgeklebt. Also, man ist automatisch an der Ferienmesse bist aus dem wunderschönen Sandwich rumgelaufen. Ja, man war Teil davon. Ich bin mit dem aufgewachsen, ich bin mit dem Büro aufgewachsen und habe entsprechend den persönlichen Bezug dazu in die Wiege gelegt.
Ist es ein Thema gewesen für dich, auch wirklich ganz in die Richtung zu gehen? Oder hat sich das relativ früh abgezeichnet, dass du einen anderen Weg einschlägst?
Also, dass ich einen anderen Weg einschlage als Grundausbildung, das war relativ schnell klar gewesen. Also, ich habe das Glück gehabt, dass ich die Matur machen konnte und eben dann habe ich auch von Jus studieren. Und wir haben uns aber als Kind müssen entscheiden, ob wir übernehmen oder nicht. Also 2010 ist die Frage im Raum gestanden, in der Familie. Übernehmen wir Kind? Wir sind 5.
Hat niemand mehr von allen 5.
Doch, es ist zur Diskussion gestanden, ob ich und mein Bruder würden übernehmen. Sind dann aber dazumal zum Schluss gekommen, und dazumal auch zu Recht, dass wir nicht übernehmen. Und dann hat ja Globetrotter Group nachher Mediatouristik AG aufgekauft. Aber ja, es war ein Thema.
Was hat der Ausschlag dagegen gegeben?
Ich glaube, das waren ganz viele verschiedene Faktoren gewesen. Sicher mal das Alter dazumals. Also wir sind jetzt auch rückblickend, waren wir viel zu jung gewesen, um übernehmen. Ich wüsste auch nicht, wie die Zusammenarbeit mit meinem Vater
letztendlich. Immer ein spezielles
dass
Thema.
Der Familienfrieden nicht doch, sag jetzt mal, gestört hat letztendlich. Als Know-how, also ich habe mir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht zugemutet, das Unternehmen zu führen mit so vielen Mitarbeitern. Das ist Verantwortung. Und ich bin da zumindest mitten in den Anwaltsprüfungen gewesen. Also habe doch einen anderen Fokus gehabt.
Aber der Vater hat es grundsätzlich zutraut oder wie war er auch so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, ob es jetzt der richtige Entscheid wäre?
Das weiß ich nicht, aber er hat uns gefragt und damit war klar, dass er uns das zutraut hat. Und ich glaube auch mein Bruder und ich, mein Bruder hat die Ausbildung gemacht im Reiseunternehmen, hat die Lehre gemacht, ist jetzt einen anderen Weg gegangen auch. Aber doch, ich glaube, wir hätten das schon gepackt, wenn wir hätten wollen, oder? Dazumals.
Jetzt bist du als Anwältin tätig und stehst ja den Mitgliedern vom Schweizer Reiseverband zur Verfügung für gewisse Anliegen. Wie sieht der Service konkret aus?
Also es geht darum, dass die Mitglieder eine Anlaufstelle haben, wenn sie rechtliche Fragen haben. Und oftmals kann ich die Anliegen relativ schnell beantworten. Das heisst, es braucht ein Telefon und vielleicht noch 2 E-Mails. Weil oft, das geht mir in anderen Bereichen im Leben auch so, ich kann nicht einfach ein Auto flicken oder ein Brot backen, ohne dass ich eine Anleitung habe. Wenn ich die Anleitung habe, dann kann ich es dann schon selber machen. Und vieles sind Anfragen, sei es im Zusammenhang mit Beschwerden von Kunden, wie soll ich antworten, oder Arbeitsrecht, wie gehe ich jetzt mit dieser Kündigung um. Es ist mehr ein Anleiten im ersten Moment, wo ich den Mitgliedern anbieten kann, die sie mitnehmen können. Und wenn es dann aber wirklich, sage jetzt mal, zu konkreten Rechtsumsetzungen geht, wenn es nachher Verträge sind, die geprüft werden müssen, dann, oder AGBs geschrieben oder was auch immer, dann kann auf einem zukommen, dann ist es dann quasi nicht mehr im Service vom SRV drin. Es ist ja auch limitiert pro Mitglied auf 1 Stunde pro Jahr. Das bedeutet dann wirklich juristische vertiefte Arbeit und dann muss man sich dann die entsprechende Unterstützung entweder bei mir oder bei wem auch immer dann holen. Oder?
Und gibt es das auch, dass eben, wenn sie merken, es braucht mehr und du ihnen das auch sagst, dass dann mit dir nachher weiterverfahren und entsprechend auch zwischen euch etwas zustande kommt, dass du für die dann nachher schaffst?
Genau, also dann gibt es ein Mandatsverhältnis, dort habe ich ja dann auch einen reduzierten Stundenansatz für die Mitglieder vom SRV und dann läuft das aber über ein normales Mal. Mandatierung, wo wir dann zusammen weiter schauen, was es braucht, in welchem Umfang. Genau.
Wie häufig nehmen die SRV-Mitglieder den Service, die Stunde, quasi die Gratisstunde in Anspruch?
Lustig ist, es kommt, wenn dann immer so in Wellen und dann auch immer wieder mit ähnlichen Fragen. Im Frühling war mal Kreuzfahrt das Thema.
Und was ist es dort konkret gegangen?
Routenplanänderungen. Ja. Und haben viele Schiffe müssen die Routenplanänderung machen. Und dann ist natürlich jetzt Kunden gegeben, die Geld zurück wählen und dann ist die Frage, bekommen sie es tatsächlich zurück oder nicht. Also ist die Planänderung wesentlich oder nicht? Und dann mache ich eine Einschätzung. Und so merkt man schon, es gibt immer wieder so Wellen, wo Themen aufkommen. Und was auch immer wieder ein Thema ist, ist natürlich Arbeitsrecht. Aber das ist jetzt unabhängig von der Reisebranche, sondern jedes Unternehmen hat dort natürlich Fragen und je nach dem Bedarf am juristischen Know-how.
Du hast jetzt Kreuzfahrten angesprochen. Von Walter Kunz, dem Ombudsmann der Schweizer Reisebranche, hört man häufig, dass Airline immer ein bisschen ein Dorn im Auge sind, was einfach auch schwierig ist, zum Zusammenarbeiten. Wie nimmst du das wahr? Oder hast du gar nicht so viel konkret mit Fluggesellschaften zu tun?
Nein, ja, da, also direkt bei den Fluggesellschaften, nein, habe ich selten damit zu tun, weil dann geht es dann meistens darum, Forderungen durchzusetzen und ich tue nicht prozessieren. Ich kann meine Mandanten begleiten bis zu einem gewissen Schritt, aber wenn es dann wirklich zum Prozess kommt, muss ich das an Kollegen abgeben, die das einfach viel besser können und das Know-how haben und auch ein anderes Denken, weil prozessieren denkt man anders wie in der Beratung. Aber ja, ich lese und höre, dass das immer problematisch ist. Ist natürlich, zu mir kommt es vor allem, wenn es eine Pauschalreise darstellt. Mhm. Und dort ist es ja Teil des Pauschalreisevertrags.
Dieser Podcast wird präsentiert von Excellence. Buchen Sie Flussreisen mit stilvollem Komfort, bester Küche und wertvollen Begegnungen auf excellence.ch.
Du hast vorhin gerade angesprochen, ein grosses Thema in der Reisebranche ist seit vielen Jahren das Pauschalreisegesetz. Wie schnell fällt eine Reise von einem Anbieter unter das Gesetz?
Also wenn die Voraussetzungen gegeben sind, nach dem Pauschalreisegesetz dann relativ schnell. Also es müssen mindestens zwei Dienstleistungen sein im Bereich Reise und die sind definiert. Entweder ist es ein Transport, Beherbergung oder dann andere touristische Dienstleistungen, wie zum Beispiel Mietwagenmiete. Die müssen verbunden sein und es muss länger als 24 Stunden dauern. Also so eine Kaffeefahrt an für sich oder eine Reise in den Europapark würde nicht darunter fallen, ausser es wäre dann länger als 24 Stunden. Also damit ist man relativ schnell im Pauschalreisegesetz, wenn man die Dienstleistungen zusammen anbietet.
Vor einem Jahr an einer Podiumsdiskussion vom Schweizer Reiseverband hast du die Meinung vertreten, dass man an dem Schweizer Pauschalreisegesetz eigentlich nicht zu fest herumdoktern sollte, weil eben möglicherweise eine Verschärfung tendenziell würde drohen. Vertrittst du immer noch den Standpunkt oder hat sich da etwas geändert?
Nein, also die Ausgangslage ist die gleiche. Also das Pauschalreisegesetz, das wir heute haben, das datiert ja zurück 92, 94, damals im Zusammenhang mit dem EWR. Und das ist dort hoppla hopp in die Schweizer Gesetzgebung übernommen worden, damit man potenziell auch beitreten konnte. Und das heutige EU-Recht, also die EU-Pauschalreiserichtlinie, die hat sich massiv verschärft seitdem. Also es ist auch die dritte oder die vierte Revision. Und das, ich sage jetzt mal, nicht nur zu Ungunsten der Reiseunternehmer, aber es wird natürlich immer mehr zugunsten vom Konsument, vom Reisenden optimiert. Es ist das Konsumentenschutzgesetz und das muss man klar sehen. Und wenn das würde kommen, das würde bedeuten, sicher schärfere Haftung, also oder einfache Durchsetzung von seinen Ansprüchen vom Reisenden und einen höheren administrativen Aufwand für die Reiseunternehmen.
Du hast das EU-Reisegesetz angesprochen, wo es jetzt auch einen Entwurf gegeben hat, einen neuen, der einen rechten Aufschrei ausgelöst hat, gerade auch in Deutschland. Wie schätzt du das ein?
Aber ich glaube, dass wenn das kommt, dann wird das strenger. Oder? Es wird immer mehr reguliert, was müssen die Reiseunternehmen für Fristen einhalten, was müssen sie dokumentieren, was müssen sie protokollieren, was hat der Kunde alles für Recht. Und er wird immer mehr Recht haben. Es wird, also man muss sich vor
Augen führen. Ist das ein bisschen unaufhaltsam, dass einfach der Konsumentenschutz gestärkt wird innerhalb von der EU?
Ja. Richtig. Also eben, ich arbeite ja sehr viel auch noch für Versicherungsunternehmen dort im regulatorischen Bereich. Und auch dort, jede Revision, aufsichtsrechtlich wie auch vertragsrechtlich, es ist ein Konsumentenschutzgesetz, das PAG, wie zum Beispiel auch das VVG, das Versicherungsvertragsgesetz. Und das wird im jetzigen Trend sicher nicht positiv für die Unternehmen ausfallen, sondern eher richtig stärker um Konsumentenschutz gehen.
Also klare Empfehlung, die Schweizer Reisebranche muss eigentlich alles machen, um ja nicht so ein Gesetz übernehmen müssen, eins zu eins.
Ja, außer, aber dem stand ich kritisch gegenüber. Man kann davon ausgehen, dass der Schweizer Gesetzgeber dort das Augenmaß walten lässt, aber im Zweifel wird er sich der EU annähern.
Was würde so etwas für die Reisebranche bedeuten, wenn es jetzt noch mal eine deutliche Verschärfung gäbe?
Also eben, ich glaube, die Durchsetzbarkeit von der Rechte von der Reisenden wird sicher vereinfacht, was wahrscheinlich dann auch die Klagehäufigkeit würde erhöhen und der administrative Aufwand. Also eben, man müsste Protokoll führen von den Beratungsgesprächen, die müsste man ablegen, oder? Was dann aus meiner Sicht auch müsste kommen, und das ist ja jetzt auch schon angesprochen worden, schon lange mit der Markwaldermotion, wie setzt man nachher das Pauschalreisegesetz durch? Heute ist es ja so ein zahnloser Papiertiger, weil es kann es niemand durchsetzen, aber das müsste dann sicher auch kommen. Und dann kann es sein, dass Behörden können schauen, prüfen und dann aber auch Strafen oder Bussen aussprechen.
Also für ein kleines Reisebüro, je nachdem, einen enormen bürokratischen Aufwand, der fast nicht mehr zu bewältigen wäre.
Wo könnte verschwinden? Also wir haben es jetzt gesehen, jetzt im Finanzbereich, oder, wo jetzt Vermögensverwalter neu reguliert und der FINMA unterstehen. Da hat es einige, denke ich, die gesagt haben, das mache ich nicht mit und ich gebe das Business auf, weil einfach der Aufwand administrativ zu hoch wird.
Du bist neben deinem zeitintensiven Job als Anwältin auch noch Stiftungsratspräsidentin vom Strassenkindhilfswerk NAG Nepal. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Ja, das habe ich meinem ehemaligen Lebenspartner anderen Leuten zu verdanken, wo das NAG, wie wir es nennen, in Nepal ja schon sehr lange unterstützt und auch immer noch wirklich einer der grossen Supporter ist von uns. Und ich habe im 15. das erste Mal bin ich dort gewesen, mit ihm. Und dann bin ich aber 2 Jahre später noch wieder selber in Nepal rumreisen und habe mich dann mehr mit dem Projekt befasst. Und dann ist eigentlich sie, die das gegründet hat, das ist eine Schweizerin, vor 31 Jahren, und die ist damals mit 23 auf Kathmandu. Die Strassenkinder gesehen und hat gesagt, das ist ihr Leben. Und sie lebt nach wie vor in Nepal und das ist ihr Leben. Hat sie mich dann gefragt, oder ich habe sie gefragt, kann ich euch unterstützen? Und dann sagt sie, wir brauchen eine neue Präsidentin. Und ich, ja, mache ich. Keine Ahnung, auf was ich mitgebracht
habe. Gar nicht gross überlegt.
Nein. Ja. Und so bin ich dazu gekommen, ja, ohne gross zu überlegen.
Wie unterstützen die Kinder vor Ort konkret?
Also wir nennen es Hostel, wir haben ein Heim, wo wir 200 Kinder beherbergen können. Das sind heute nicht nur noch Strassenkinder, sind auch nicht nur Waisen, also es ist kein Waisenhaus, sondern das sind Kinder, die je nachdem aus weit abgelegenen Dörfern stammen und dort keine Eltern mehr haben oder was auch immer, die bei uns leben. Und dann haben wir aber nebenan, und das ist fast noch wichtiger, eine Schule, wo wir täglich nochmal 250 Kinder haben, die unsere Schule gratis besuchen können. Weil in Nepal zahlt man immer noch für die Bildung und wenn man das Geld nicht hat, dann bekommen die Kinder keine Bildung. Also wir haben täglich 450 Kinder, die bei uns in die Schule gehen und auch das Mittagessen bekommen. Dann haben wir selber noch eine kleine Klinik. Weil mit 450 Kindern hat man auch die entsprechenden medizinischen Vorkommnisse. Und wir haben halt auch Kinder, die HIV-positiv sind, Krebs haben oder sonstige Behinderungen. Und so sieht das NAG in Nepal, in Kathmandu aus.
Wie häufig bist du selber vor Ort?
Mindestens einmal pro Jahr.
Ja. Und jetzt gehst du, glaube ich, nächstens gerade?
Ja, Mittwoch gehe ich wieder. Zuerst 3-4 Tage im NAG selber. Und dann mache ich aber noch ein Trekking. Und das endet dann aber in einem von den abgelegenen Dörfern, wo wir mittlerweile... Wir wollen das NAG nicht unbedingt viel, viel grösser machen, aber trotzdem, wenn es geht, den Wirkungskreis erweitern. Und jetzt haben wir mittlerweile Lehrpersonen, die rausgehen in die Dörfer und dort Teacher-Training machen, um so einfach noch mehr Kinder können erreichen, indem wir die Lehrer vor Ort ausbilden, weil die sind zum Teil, bekommen die keine Lehrerausbildung, oder?
Wie finanzieren das? Sind es mehr Kleinspenden, Grossspenden, ein Mix?
Das ist für mich seit Jahren das faszinierende Kleinspenden. Also wir haben wirklich einen unglaublich treuen Spenderstamm. Viele sind einmal dort und haben gesehen, was Nicole, eine Gründerin, die dort ist, macht und sind einfach überzeugt davon. Oder sie kennen jemanden, der involviert ist und darum ist das Vertrauen da.
Du hast jetzt gerade die Nepal-Reise angesprochen, wo du so ein bisschen, sage jetzt, deine Rolle als Stiftungsratspräsidentin mit einer privaten Reise verbindest. Wie reisest du sonst privat? Ja, welche sind so ein bisschen deine bevorzugten Regionen?
Ja, das ist jetzt schwierig, von Bevorzugung zu reden. Also ich bin viel in Nepal unterwegs. Ich war aber auch in Australien gewesen. Ich habe mal in New York gelebt und in Amerika umgetingelt. Aber Afrika ist ein Kontinent, was man sehr angetan hat, das muss ich schon sagen.
konkret von den Ländern, Regionen?
Sehr faszinierend war Ruanda mit der Geschichte und den Berggorillas. Ich war jetzt gerade 4 Wochen in Malawi umreisen, im Mai. Unglaublich vielfältiges Land. Ich würde gerne mal zu den Flachlandgorillas. Das ist so das nächste Ziel, Kamerun, Gabun. nein, aber für mich ist der Kontinent mit dem Licht, mit den Leuten, mit der Safari. Das ist schon ein Kontinent, das mich immer wieder hinzieht. Aber eben, also, ich liebe auch die Unterwasserwelt und dann in Thailand oder auf den Philippinen tauchen. Das liegt sicher auch drin, wenn es zeitlich möglich ist. Und zum Glück kann ich es mit meinem Job kombinieren, weil er so digital ist, dass ich auch meine 10 Wochen im Jahr unterwegs sein kann und trotzdem für Klienten da bin.
Ah, das machst du effektiv, dass du einen Laptop dabei hast und so ein bisschen Workation in dem Sinne machst. Flying Lawyer. Genau, im wahrsten Sinne
von Worten. Da kommt der Name ein bisschen her, das ist auch die Idee dahinter. Nein, und heutzutage ist ja die Abdeckung doch relativ gross, sodass dass ich das kombinieren kann.
Du hast vorher Flachland-Gorilla angesprochen. Gibt es sonst noch etwas auf der Bucketlist, auf deiner Reise-Bucketlist, wo du unbedingt noch können abhökeln?
Südamerika habe ich noch zu wenig gesehen. Und Alaska. Mhm. Ich glaube, das sind sicher 2 Flecken, wo ich einfach noch nie war und es mich darum reizt. Ja. Also eigentlich alles, was ich noch nie entdeckt habe, würde ich gerne mal sehen, sofern es möglich und sicher ist. Ich glaube, weniger so eine Bucketlist, die ich muss abarbeiten, sondern es kommen mir dann einfach immer wieder Ideen und dann versuche ich sie umzusetzen. Und versuche eben dann auch jeweils länger unterwegs zu sein, einen Monat oder so, weil ich eben das Büro mitnehmen kann.
Unser Gespräch geht schon aufs Ende zu und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest und heute aus naheliegenden Gründen mit einem etwas juristischen Fokus das Ganze. Wenn ich wegen einer sehr langen Schlange bei der Sicherheitskontrolle den Flug verpasse, dann haftet?
Ja, dann kannst du dich jetzt Zürich an den Kanton wenden. Viel Glück.
Keine Chancen, oder?
Ja, doch, sie müssten schon, wenn sie aber ihnen nachzuweisen, dass sie zu wenig Personal und darum tatsächlich ein Anspruch entstanden ist.
Wenn ich wegen extremer Hitze am Reiseziel meine Ferien stornieren will, dann?
Ja, da kommt jetzt die typische Juristenantwort, es kommt darauf an. Oder wenn man es von Anfang an gewusst hat und es tatsächlich eine Gefahr ist für Leib und Leben, dann dürfte ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter die Reise gar nicht verkaufen. Und dann, ja, dann hast du ein Rücktrittsrecht. Aber wenn es jetzt halt einfach mal 50 Grad wird und du kannst trotzdem im Hotel sein, bei der Klimaanlage, und es ist keine Gefahr für dich und du hast es gewusst, dass es vielleicht in Dubai ein bisschen warm wird, dann eher nicht.
Und meine nächste Reise nach der auf Nepal geht auf?
Afrika.
Sophie Winkler, danke vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke dir, Rita.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen und regelmäßigen Besuch auf travelnews.ch. Ciao miteinander.